also zum Thema von heute Abend, der G8-Gipfel und die Kritiker des G8-Gipfels. Dass wir dieses Thema so aufgeteilt haben, der G8-Gipfel und die Kritiker des G8-Gipfels, dem könnt ihr vorab schon entnehmen, dass wir leider Gottes zu der Auffassung gekommen sind, dass die Kritiker des G8-Gipfels die Sache, um die es da geht, also den G8-Gipfel selber, gar nicht gescheit treffen. Deswegen sehen wir uns genötigt, diese Sache, den G8-Gipfel, unsererseits selber zu behandeln. Und im zweiten Teil gibt es dann eine ausführliche Befassung mit den unserer Auffassung nach reichlich unsachlichen Kritikern des G8-Gipfels. So, ich fange jetzt an mit dem G8-Gipfel selber. Diskussion ist jederzeit recht, ihr müsst euch halt bemerkbar machen. Oder sonst meinetwegen auch am Ende jedes Abschnittes oder so. Also das Gipfeltreffen der G8. Das G steht an und für sich für Gruppe, aber jeder assoziiert das ganz zu Recht mit die großen 8. Und da bin ich der Auffassung, das ist die Existenz dieser großen 8, die sich da jedes Jahr dann auch noch auf einem separaten Gipfeltreffen zusammenfinden. Die Existenz der G8 ist schon ein reichlich vernichtender Befund über den modernen Weltmarkt. Das sagt nämlich klipp und klar, der moderne Weltmarkt, so wie er geraume Zeit jetzt schon abläuft und nach den Maßstäben, die dort gelten, dieser Weltmarkt bringt eine glasklare Hierarchie der daran beteiligten Nationen hervor. Diese 8, das weiß jeder, bei denen hat sich der größte Teil des Geldreichtums des globalen Kapitalismus eingefunden und bei denen hat sich der größte Teil der Machtmittel inklusive Militärgewalt eingefunden. Und beides, die größten Gelderträge und die größten Machtmittel, scheinen offensichtlich sehr gut zusammenzupassen. Kein Schwein kommt auf die Idee, es sollten sich mal meinetwegen die 140 letzten der Staatentabellenleiter zusammenfinden und einen G140-Gipfel oder irgend so etwas machen und dann beanspruchen, dass der Rest der Welt auf ihr Kommando hört. Deswegen gibt es so etwas ja auch nicht. Obwohl G140 ein bisschen größer wäre sogar als G8. Aber Größe im Sinne von Quantum der beteiligten Staaten ist da ganz offensichtlich nicht der Maßstab. Sondern der Maßstab, den habe ich benannt, ist die Größe des Kapitalwachstums und die Größe der Machtmittel, die sich bei diesen 8 Nationen versammelt haben. So, die machen also jedes Jahr zusätzlich zu ihrem sonstigen Verkehr untereinander eine Art jährlichen Höhepunkt mit großem Pomp und viel Aufwand begangen, quasi einen jährlichen Höhepunkt über dem diplomatischen Alltag des Verkehrs zwischen diesen großen Nationen, der ansonsten ja unentwegt stattfindet. Bilateral, in weiß Gott was alles für Verhandlungen, in allen möglichen Gremien, von der Welthandelsorganisation bis zur Weltbank und so weiter und so zu. Der Alltag, der diplomatische Alltag zwischen modernen Staaten, worum geht der? Der geht um das wirtschaftliche Ausnutzen dieser Staaten untereinander und um die sicherheitspolitische Kontrolle dieser Staaten. Ist also ein Erpressungsgeschäft, was in höflicher, also in der sprichwörtlich diplomatischen Form abläuft. Und wo sie sich dann noch beim Diner mit Hummer und Kaviar gewisse gegenseitige Forderungen höflich präsentieren. Bei den größten dieser Staaten, also bei diesen G8, das sind diejenigen, die am meisten Mittel angehäuft haben und deswegen auch am meisten Eigenständigkeit vorzuweisen haben. Bei denen also untereinander ist dieses Erpressungsgeschäft nicht so ganz einfach. Es geht darum, auszuloten, was der andere sich eigenen Forderungen gegenüber so bieten lassen mag. Es geht darum, Angebote zu machen, aber auch Nachteile in Aussicht zu stellen. Es geht darum, zu ermitteln, ob auf die Fortsetzung des bisherigen Verkehrs dieser Staaten untereinander noch Verlass ist oder ob da irgendjemand auf gravierende Änderungen drängt. Das bezieht sich auf ökonomische Sachverhalte, aber auch auf höchste Gewaltfragen. Da wird zum Beispiel ausgelotet, die Bereitschaft, Hilfstruppen für die jeweiligen Kriege, die da laufen oder die in Aussicht genommen sind, zu stellen. Es wird angefragt und beantwortet, wer zum Beispiel wie sich einordnen will in die von den USA an erster Stelle aufgemachten Weltordnungsfragen. Ob sich da wer entziehen will oder ob einer gar dagegenhalten will. Das ist der Stoff der Diplomatie, des diplomatischen Verkehrs zwischen diesen G8 Größen des Weltmarkts. Die haben also durchaus Hühnchen miteinander zu rupfen, die haben Protest gegeneinander anzusagen und auch das Verlangen nach mehr Berücksichtigung. Auch das kommt zur Sprache. Nur auf diesen diplomatischen Foren kommt das zur Sprache in einer, das ist jetzt wichtig, in einer durchaus verfremdeten Form. Da wird nicht in dem Sinne Klartext geredet. Oder wenn, dann ist ein Übergang fällig. Aber normalerweise wird nicht in dem Sinne Klartext geredet. Mein und dein Anliegen, ökonomischer oder gewaltmäßiger Natur, sind nicht miteinander vereinbar. Nicht mehr vielleicht. Oder demnächst nicht mehr. Sondern die Art und Weise, wie die wechselseitig ihre Anträge und Forderungen aneinander stellen, die geht so. Das jeweils eigene Interesse, was dem anderen angetragen wird, wird eingekleidet in alles das ist ein Problem der Weltwirtschaft, ihres Florierens, ihrer Stabilität, ihres Gleichgewichts. Auf die Art und Weise wird eine gemeinsame Problemlage beschworen. Und die einschlägige Diplomatie bis hinauf zum Gipfel, die verläuft dann ungefähr folgendermaßen. Das erste ist, bei den anderen eine Anerkennung für die eigene Problemdefinition zu finden. Also beispielsweise die Versuche der Deutschen zurzeit, die sogenannte Klimaproblematik allen anderen anzutragen als, das muss in der Agenda der Weltmächte viel weiter nach oben. Also das ist der erste Schritt. Man wirbt um Anerkennung für die eigene Problemdefinition, um dann daraus zu folgern. Wir haben Lösungen für das gemeinsam anerkannte Problem. Also das eigene Interesse wird dann eingekleidet in die Form einer Lösung des Problems. Das ist natürlich eine systematische Heuchelei. Bloß, die ist ein für alle Mal das Metier der Diplomatie. Und trotz dieser verfremdeten Redeweise verstehen sich die jeweiligen Adressaten durchaus. Es geht da nicht darum, ob das stimmt, was irgendjemand sagt. Ob das stimmt, dass das weltwirtschaftliche Gleichgewicht gerade gestört ist oder nicht. Sondern es geht darum, wie viel Gewicht ist dem beizumessen, was einer sagt. Es geht darum, wie könnte man die von dem auf die Art und Weise geäußerte Unzufriedenheit eventuell einhegen. Oder es geht darum, eine andere, eine alternative, im eigenen nationalen Interesse vorteilhaftere Lösung des Problems vorzuschlagen, was der andere aufgeworfen hat. So gehen die G8-Mächte diplomatisch miteinander um und daraus wird wenigstens auf die Sache bezogen eines deutlich. Diese Mächte stehen so dialektisch quasi zueinander, dass sie einerseits einander brauchen und andererseits einander im Wege stehen. Ich will das alles nochmal klarstellen an einem Durchgang durch die Agenda des Heiligen Damm-Gipfels beziehungsweise an ausgewählten Punkten dieser Agenda. Ich habe ein paar weggelassen, die kann man eventuell, wenn Interesse besteht, in der Diskussion noch nachfragen. Also zuallererst geht es wieder einmal, wie eigentlich auf jedem Gipfel, um eine Bilanz der Weltwirtschaft. Da steht dann in der diesmal von Deutschland aufgesetzten Gipfelagenda drin, in der Oberüberschrift, es gehe um den Abbau globaler Ungleichgewichte der Weltwirtschaft. Und in den Spiegelstrichen kommen dann einzelne Posten vor, zum Beispiel das Leistungsbilanzdefizit der USA oder Währungsungleichgewichte in Asien und dergleichen mehr. So, als die mögliche Gefährdung eines gemeinsamen Besitzstandes namens gleichgewichtige Weltwirtschaft wird von den beteiligten Mächten ausgedrückt, was sie aneinander stört. Zum Beispiel diese Bilanz, Handelsbilanz, Leistungsbilanzdefizit der USA, was die schon ewig und drei Tag zu Wege bringen und sich überhaupt nicht drum scheren, sondern ewig und drei Tag ihre Dollars in die Welt hinausschicken und sich dafür was kaufen. Naja, das ist einerseits gut für exportierende Nationen, wie zum Beispiel den Exportweltmeister Deutschland. Der kriegt da was abgekauft. Auf der anderen Seite, die einzigartige Leichtigkeit, mit der die Amis ihre Dollars drucken und in die Welt schicken, tja, die ist für die anderen ein Ärgernis. Eventuell aus Neid. Vielleicht möchten sie das selber auch so gerne können. So leicht können. Sie können es aber nicht. Von daher reflektiert sich darin die Ausnahmestellung der Weltwirtschaftsmacht Nummer 1, auf die anderen durchaus neidisch sind. Die andere Seite, die Asiaten, die nehmen immer diese Dollars und sammeln unglaubliche Mengen davon an. Die liegen dann in den Staatsschätzen von Tokio und von Peking herum. Daran werden von den Sachverständigen für die Weltwirtschaft jede Menge Wirkungsketten, mögliche Wirkungsketten dran angehängt, die lauter Gefahren, mögliche Gefahren indizieren. Das könnte unglaublich viel durcheinander bringen, wenn, sagen wir mal, die Chinesen ihre aufgehäuften Dollarreserven plötzlich auf die Weltmärkte schmeißen, weil sie irgendwelche nationalen Gründe dafür wissen. Oder bereits das könnte allerhand durcheinander bringen. Wenn sie auf einmal aufhören würden, diese Dollars aufzukaufen und anzusammeln, schon dann wäre diese bequeme Tour der Amerikaner nicht mehr drin. Oder die Frage der Wechselkurse, weiß ja jeder. Keine der beteiligten Weltmächte ist mit dem jeweiligen Stand des Wechselkurses zufrieden. Immer ist der Wechselkurs von irgendeiner Währung zu hoch oder zu niedrig für die teilweise auch noch divergierenden Interessen, die wir daran knüpfen. Und immer legen wir in der Form des möglicherweise gestörten Gleichgewichts der Nation, die über ihren Wechselkurs, der uns nicht recht ist, wacht, nahe, die sollen das gefälligst ändern, sodass es unseren Interessen bequemer wird. Nach dem Gipfel macht übrigens im Normalfall jede Nation so weiter wie bisher. Dass im Gipfelkommuniqué mal wieder drinsteht, das Leistungsbilanzdefizit der USA wäre zumindest ein Posten, der besorgte Aufmerksamkeit verdient. Das hindert die USA todsicher nicht dran, nach Heiligendamm genauso weiterzumachen. Trotzdem ist, dass das beim Gipfel vorkommt und im Kommuniqué dann einvernehmlich abgesegnet wird, das ist nicht für die Katz. Denn auf diese Art und Weise anerkennt man sich wechselweise als um die Unzufriedenheit, die jeder am anderen äußert, kommen die anderen nicht einfach herum. Und im Bedarfsfall, wenn gemeinsame Maßnahmen im Sinne eines Eingreifens zur Steuerung der Ungleichgewichte nötig würde, dann sind die anderen jedenfalls die Mitzuständigen, die Mitregler, die Mitgestalter von den einschlägigen Eingriffen. Zweiter wirtschaftlicher Agendapunkt, der heißt bei denen so: systemische Stabilität und Transparenz der Weltfinanzmärkte. Systemische Stabilität und Transparenz der Weltfinanzmärkte, in Klammer, Kontrolle der Hedgefonds. Über die Hedgefonds wäre viel zu sagen, das wäre ein eigenes abendfüllendes Thema. Ich beschränke mich erstmal darauf, wie das in dem Kontext des G8-Gipfels von 2007 vorkommt. Folgendermaßen: Bekannt ist ja, dass die deutschen Wirtschaftspolitiker so ihre Bedenken mit diesen Hedgefonds haben. Sie fragen sich, ob diese neueste Variation von sogenannten Kapitalsammelstellen, die jede Menge Kredit aufhäufen und mit diesem Kredit andere beglücken, respektive anderen den Kredit vorenthalten. Also die deutsche Wirtschaftspolitik fragt sich, ob diese Hedgefonds der deutschen Wirtschaftskraft mehr nützen oder mehr schaden. Schaden beispielsweise in dem Sinne, wenn die selbst eventuell in der Lage wären, die sogenannten deutschen Champions vom Schlage Volkswagen oder so aufzukaufen und dann nach ihrem Geschmack damit zu verfahren, sie eventuell zu zerschlagen und so weiter und so zu. Also wohlgemerkt, die Deutschen lehnen diese neueste Errungenschaft des Finanzkapitals nicht etwa ab, sondern noch unter der Regierung Schröder sind die ja erstmals in Deutschland genehmigt worden. Sie dürfen jetzt hier ihr Gewerbe verrichten. Der Vorteil der Verfügung über gewaltige Kreditmassen, die allen möglichen anderen Wirtschaftssubjekten zur Verfügung gestellt werden, damit die ihr Gewerbe durchschlagender ausführen. Der Vorteil ist anerkannt. Nur, es wird in Deutschland eben überlegt, ob dieser Vorteil den Nachteil eines möglichen Ausverkaufs deutscher Weltfirmen rechtfertigt. In jedem Fall wollen die Deutschen da von staatlicher Seite gewissermaßen ein Auge auf das Wirken dieser Hedgefonds haben, um den Schaden zu verhindern, den sie sich vorstellen können. Das tragen sie vor als die Größe und die Unkontrolliertheit der Hedgefonds. Die werfen Gefahren fürs Weltfinanzsystem insgesamt auf. Da könnten sich Blasen bilden, die dann irgendwann mal krisenmäßig eklatieren. Sollte also das Treiben dieser Hedgefonds sollte also auf alle Fälle staatlich kontrolliert werden. So die deutsche Antragshaltung. Wie reagieren die anderen darauf? Sie sagen ja, ein gewisser Kontrollbedarf liegt da schon vor. Auch sie können sich Gefahren für das Weltfinanzsystem vorstellen. Aber kaum haben sie das gesagt, kaum haben sie also der Problemdefinition der Deutschen ein Stück weit recht gegeben, kaum haben sie das gesagt, kommt die Fortsetzung und die heißt bekanntlich, die Hedgefonds wirklich kontrollieren, womöglich durch Vorschriften einengen, das geht nicht. Das sagen vor allen Dingen die USA und Großbritannien, das sind nämlich die Heimatländer der meisten von diesen Hedgefonds. Und als diese Heimatländer wollen die USA und Großbritannien denen das Privileg der Unkontrolliertheit nicht entziehen. Warum? Damit die Hedgefonds auch weiter vom Finanzplatz London oder New York aus ihr Gewerbe tun und die Länder Großbritannien und USA mit ihrer gewaltigen Kreditmacht beglücken. Also dort ein ausschlaggebender Beitrag zum Geschäftssinn. Dort statt anderswo. Also kriegen die Deutschen in dieser Frage eine gewisse Anerkennung, dass ein Regelungsbedarf vorliegt, aber sie kriegen keine Regelung. Und deswegen sagen der Steinbrück und die Angela Merkel, die sagen dann immer, ja, wir müssen in dieser Frage darauf gefasst sein, dass wir da dicke Bretter bohren und dass es noch ein paar Jährchen dauert, bis wir uns mit unserer Problemdefinition im Rahmen der G8 etabliert haben. Andererseits, das ist offensichtlich nicht der Punkt, an dem die Deutschen sich mit den Amis anlegen wollen. Schon eher ist so ein Punkt, wo die Deutschen sich mit den Amis anlegen wollen. Der nächste Agendapunkt, heutzutage der prominenteste, der heißt das Klima und die Energieeffizienz. Das sagen sie meistens im selben Atemzug und das und Energieeffizienz ist ein Anflug von Ehrlichkeit. Jedenfalls Deutschland hängt die Sache mit dem Klima sehr hoch. Die anderen sollen zugeben, beim Klima und bei den Klimakatastrophen, die schon eingetreten sind oder die noch drohen, da herrscht inzwischen dringlicher weltweiter Handlungsbedarf. Und der Handlungsbedarf lässt sich moralisch dann locker hochrechnen zur Verhinderung der Katastrophe für die Menschheit. Wie kommen die Deutschen damit an? Naja, ihre Partner räumen ein, ja, da könnten schwer berechenbare Schäden auch auf sie, auf ihr Gelände und ihre Wirtschaft zukommen. Nach der Seite hin muss man sagen, mit diesem Einräumen, jawohl, da muss man schwer darauf aufmerken, dass wir nicht untergehen. Also bei manchen Meeranrainern ja im buchstäblichen Sinne nicht untergehen. Das ist so eine Ausdrucksweise, mit der sie zugeben, die Benutzung der Naturgrundlagen für kapitalistisches Wachstum hat ein Ausmaß angenommen, dass diese Naturgrundlagen beschädigt sind, in Gefahr sind, dass da ein staatlicher Handlungsbedarf entsteht. Man kann an der Stelle mal wieder meinetwegen den alten Marx loben. Der hat ja schon vor 150 Jahren gesagt, das Kapital ruiniert die Quellen des Reichtums, die Arbeit und die Natur. Der Mann war halt Erkenner des Kapitals, obwohl er von den neumodischen Klimakillern ja nun wirklich noch keine Ahnung haben konnte. Auf ihre Weise ist das eine Referenz der zuständigen Klimapolitiker, einen Zustand zu konstatieren, dass der Kapitalismus seine eigenen Existenzbedingungen in Mitleidenschaft gezogen hat. Tja, Handlungsbedarf, ja. Bloß welcher? Und kaum haben die Deutschen gesagt, da ist ein bisschen Menschheitsrettung angesagt, laufen sie bei den Amis gleich wieder auf. Die USA sprechen sich ganz klar gegen verbindliche Festlegungen aus. Jedenfalls verbindliche Festlegungen für sich. Und damit spitzen sie nur einen allgemeinen staatlichen Standpunkt zu dieser sogenannten Klimakatastrophe zu. Jeder Staat rechnet da nämlich ein bisschen im Kontrast zu dem Katastrophenwesen, das sie da an die Wand malen, rechnen Staaten so: unbestimmte Schäden in der Zukunft, die noch dazu andere Staaten vielleicht mehr treffen als sie selber. Ob die tatsächlich einen ganz bestimmten und gegenwärtigen Aufwand an Geld und Wachstum rechtfertigen? Dickes, dickes Fragezeichen. Das kann ein florierender Kapitalstandort sich nicht leisten. Sagen Sie sich alle reihum. Und keiner fängt an, die Menschheitsrettung in restriktive Wirtschaftspolitik gegenüber dem Kapitalwachstum zu übersetzen, wenn es nicht alle tun. Die Amis sagen ja sogar, auch wenn es alle tun, dann wir noch lange nicht. Und auch der deutsche Standpunkt, der sich da so idealistisch vorträgt, der macht sich deswegen zu dem großen Warner vor der Katastrophe, weil Deutschland das Gegenmittel verkaufen will. Deutschland und andere europäische Nationen, die sind ja nämlich die ganze Zeit schon und ein bisschen jenseits von der Klimafrage dabei, Alternativen der Energieversorgung zu entwickeln. Deswegen habe ich vorhin mal so nebenbei gesagt, dass Klima und Energieversorgung meistens in einem Atemzug genannt werden, ist ein Anflug von Ehrlichkeit. Deutschland und auch andere europäische Nationen sind seit geraumer Zeit schon am Werkeln, um sich von ihnen für ärgerlich empfundenen Abhängigkeit von Lieferanten von Öl und Gas zu entlasten, weil die ja immer teurer werden und weil, wie die imperialistische Vernunft sich locker vorstellen kann, die fossilen Energieträger künftig vielleicht sogar der Stoff von Kriegen werden. Deswegen werkeln sie an Alternativen geraume Zeit schon herum, haben da auch was zu Wege gebracht und wollen deswegen die Restwelt darauf festlegen, in die vorderhand noch teureren erneuerbaren Energiequellen zu investieren und so Deutschland einen Exportboom auf einem Zukunftsmarkt zu sichern. Erst dann wären nämlich auch für den Menschheitsretter Deutschland Ökologie und Ökonomie so richtig miteinander versöhnt, wenn die Aufräumarbeiten für den Umweltdreck zugleich eine Geschäftsquelle und sogar eine national herausragende Geschäftsquelle geworden wären. Ja, bei dem Klimathema hört man, wird es wahrscheinlich keinen gescheiten Konsens auf diesem G8-Gipfel geben. Das ist vielleicht sogar öfters der Fall, dass es keinen gescheiten Konsens gibt, als dass es einen gescheiten Konsens gibt, der dann eventuell umgesetzt wird, sogar in gemeinsame Maßnahmen. Aber auch so etwas kommt vor. Gemeinsame Maßnahmen, gemeinsame Beschlüsse auf Seiten der G8. Das kommt nicht zuletzt vor bei dem Thema Hunger und Schulden in Afrika. Manchmal kommen die G8-Typen auch zu dem gemeinsamen Beschluss, dass gewisse Wirkungen ihrer Konkurrenz auf und um den Weltmarkt so ruinös ausfallen, dass die Fortsetzung dieser Konkurrenz gefährdet ist und dass man da dann was tun muss. Ja, ein Beispiel war ja diese Entschuldungsinitiative für die HIPC-Staaten, die jetzt auch schon ungefähr 10 Jahre alt ist, also eine partielle Schuldenstreichung für die durchführen will. HIPC-Staaten ist die Abkürzung für Highly Indebted Poor Countries. Highly Indebted Poor Countries. Und in Gleneagles auf dem G8-Gipfel vor 2 Jahren, glaube ich, war der gewesen, da haben sie diese Schuldenstreichungsinitiative nochmal heftig hervorgekehrt. Und da haben sie ja seinerzeit glatt so eine Verbrüderungsorgie mit den Gipfelkritikern hingelegt. Und der Bono und der Bob Geldof, die sind dem Tony Blair um den Hals gefallen seinerzeit. Deswegen wichtig, kein Zweifel, die G8 sehen in Afrika eine Problemlage. Bloß welche? Und ist die Problemlage, die die G8-Staaten in Afrika ausmachen, in irgendeiner Art und Weise verwechselbar mit den Problemen dieser Hungerleider auf diesem Kontinent? Oder irgendwie verwechselbar damit, dass unser einer hierzulande Anteil nimmt am Schicksal dieser Hungerleider? Die Verwechslung wäre den G8 machen willkommen. Bloß, wenn man sich ihre Gründe für eine Entschuldungsinitiative zu Gemüte führt, dann kommt heraus, eigentlich ist das nicht verwechselbar. Wir sehen die G8-Staaten, nämlich die Problemlage. Naja, nehmt diesen Namen, hochverschuldete arme Länder. Hochverschuldet und arm. Man soll sich, hat man sich in G8-Kreisen schon vor 10 Jahren gesagt, man soll sich allmählich eingestehen, dass zwischen hochverschuldet und arm bei diesen Staaten keine Brücke mehr geht. Man soll sich quasi eingestehen, die sind in eine Verfassung gebracht worden, dass sie die Vielzahl ihrer Schulden unmöglich jemals zurückzahlen können. Also sind die Schuldentitel auch nichts wert. Und nicht nur das. Daran ist eine Wirkungskette anzuschließen, die geht ungefähr folgendermaßen. Die ewige Fortschreibung von Schulden, die nichts wert sind, als Guthaben in den eigenen Büchern, die sind auch ein Risiko fürs Weltfinanzsystem. So eine Blase, die mal platzen könnte. Also ist diese Gefahr, wohlgemerkt diese Gefahr, und das Problem hat kein Hungerleider in Afrika. Diese Gefahr ist also durch partielle Schuldenstreichung in einer konzertierten Aktion abzuwenden. Naja, gleich wieder mit der angeschlossenen Folge. Auf diese Art und Weise kriegt man bei den kreditunwürdigen Staaten einen neuen Hebel an die Hand. Die müssen nämlich ihre Entschuldung mit einem riesen Katalog von Wohlverhaltensmaßnahmen erkaufen, die sie dann erfüllen müssen. Im Ergebnis ist diese Entschuldungsinitiative so etwas wie eine neue Statuszuschreibung an eine ganze Garnitur von Staaten in unserer globalisierten Welt. Eben kreditunwürdige Hungerleider-Nationen sind das. Abgeschrieben. Und den Status haben übrigens viele dritte Weltländer gefürchtet. Die haben da durchaus mitgekriegt, dass das so eine Art moderne Form von Staatsbankrott darstellt. Zum Beispiel Länder wie Pakistan, die haben gesagt, wir zahlen lieber unsere Schulden, anstatt uns entschulden zu lassen und damit quasi amtlich und mit Brief und Siegel den Status des Abgeschriebenen aufgedrückt zu kriegen. Das ist die Wahrheit der gemeinsamen Schuldenentschuldungsinitiative. Und auch die Ergänzung muss sein, kaum war die lanciert, gibt es zugleich einen Riesenstreit innerhalb der G8. Nämlich wer welche Teile seines Schuldenvermögens da opfern muss. Und gleich wieder der wechselweise Verdacht, wenn man selber zu viel streicht, dann hätte etwa bei einem entschuldeten Staat, hätte dann so viel übrig bleiben, dass der einem anderen G8-Mitglied sogar Schulden zurückerstatten kann. Dann hätte man sich in den eigenen Schwanz gebissen oder irgend sowas ähnliches. Auch das ist ein Teil der Wahrheit über die Entschuldungsinitiative, also darüber, was die tatsächlichen Probleme der G8-Macher sind. Es geht gleich weiter mit, die machen sich auch allen Ernstes das Problem der Armutsbekämpfung in Afrika. Ja, auch da würde ich sagen, nein, das ist nicht sowas wie ein leeres Versprechen und gar nicht so gemeint. Nein, die G8-Staaten, die stören sich an der Armut. Bloß wie? Was stört sie da? Ja, nicht, dass es massig arme Leute gibt. Die produzieren sie ja schon in ihren Heimatländern über genug mittlerweile. Sondern, was stört sie? Dafür haben sie einen eigenen neuen Namen erfunden. Es stört sie, dass solche Länder sich zu Failing States entwickeln. Also zu gescheiterten Staaten, zu fehlgeschlagenen Staaten. Und was ist das Fehlgeschlagene daran? Na eben nicht, dass die Leute da meinetwegen massenhaft verhungern, sondern wenn darüber sogar ein Staat zerfällt, dann unterbleiben auch die Ordnungsleistungen eines Gewaltmonopols, die dort bislang recht und schlecht erbracht haben. Und ohne die Ordnungsleistungen eines Gewaltmonopols, da gehen sogar die paar Geschäfte nicht, die mit diesen Ländern noch gehen, beziehungsweise welche, die in Zukunft gehen könnten. Also in dem Sinne muss Armutsbekämpfung und die Aufrechterhaltung gewisser staatlicher Strukturen ein Anliegen der Großen sein. Und wie zynisch das in Bezug auf die dortigen Menschen gemeint ist, das wird ja auch noch mitgeteilt, indem die Problemlage Afrikas auch ausgedrückt wird als, die haben ein AIDS-Problem und da kommen unglaublich viele Migrantenströme auf uns zu. Also ist die Sache mit der Armutsbekämpfung in der Optik der G8 hat die Wahrheit. Die sollen gefälligst da unten so viel Ordnungsleistungen erbringen, dass sie uns vor Zuwanderung erstens überhaupt von Hungerleider und zweitens eventuell noch Zuwanderung von Seuchenträgern bewahren. Deswegen sollen die da unten bleiben. Und das sind uns die dortigen Staaten schuldig. Deswegen werden sie entschuldet. Und dann, auch die Abteilung ist unvermeidlich, gibt es sofort wieder den Streit um die Aufwendungen. Siehe die Entwicklungshilfe, wo jetzt wieder die Kritiker nachgezählt haben und herausgefunden haben, keiner von den G8-Staaten hat auch bloß annähernd so viel Entwicklungshilfe gezahlt, wie neulich an die Wand gemalt. Also Armutsbekämpfung in der Optik der G8 ist nichts anderes als das Bedürfnis, gescheiterte und Hungerleiderstaaten in dieser Rolle noch funktionsfähig zu erhalten. Gut, das waren meine Bemerkungen zu der Sache, der Gipfelagenda. Jetzt will ich noch eine Art Fazit ziehen unter der Überschrift, wozu sind also G8-Gipfel gut? Naja, da ist schon was dran. Oft kommt bei solchen G8-Gipfeln eigentlich nicht mehr heraus als, ja, es gibt Probleme, die nach gemeinsamen Lösungen rufen, aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind zu den gemeinsamen Lösungen noch nicht vorgedrungen. Vielleicht beim nächsten Gipfel. Bloß, das beliebte öffentliche Urteil ist dennoch ganz verkehrt, was da sagt, ach diese Gipfel, mein Gott, alles Show, bloß heiße Luft, quasi, die sind ihr Geld nicht wert. Nein, dieses, ja, es gibt Probleme, die nach gemeinsamen Lösungen rufen. Wir sind aber noch dabei unterwegs, die Lösungen zu basteln. Das ist ein wichtiges Moment im Verkehr der G8-Staaten. Konkurrenten, die sich praktisch gegenseitig den Nutzen aus dem Weltmarkt bestreiten, die treffen sich und definieren gemeinsame Probleme. Das hat seine Bedeutung, nämlich die, ihre diplomatisch namhaft gemachten Gegensätze wollen sie nicht nehmen als dein Interesse ist illegitim, ist ein Angriff auf mich, sondern ihre diplomatisch namhaft gemachten Gegensätze wollen sie nehmen als Lösungen im wechselweisen Interesse wären wünschenswert. Diese Formulierung des Standes ihrer Konkurrenz ist dann immerhin ein Bekenntnis zu ihrem Willen, diese Konkurrenz mit den Verfahrensweisen des Status quo fortzusetzen. Und die Anerkennung, dass auch das Interesse des Konkurrenten, wo man ständig dagegen arbeitet, sein Recht hat. Anders ausgedrückt, Staaten, die sich nicht mehr wie früher gegen den Ostblock als eine kollektive Macht aufbauen, die bekennen sich in ihrem Gipfelverkehr dazu, dass sie genau diese ihre Konkurrenz um Geld und Macht fortsetzen wollen und nicht das entgegenstehende andere Interesse als unerträglich verwerfen, was offenbar als Übergang immer drin ist. sondern als Problem gelten lassen, wofür es Lösungen geben sollte, wenn sie sich denn finden lassen. Sie versichern sich wechselseitig. Die G8-Konkurrenten, die sind zur Mitwirkung an den großen Weltaffären berechtigt. So, und jetzt kommt quasi schon ein Übergang zum zweiten Teil. Dieses Bekenntnis, was der Sache nach nichts anderes sagt, als es ist ein Bekenntnis zur Fortsetzung ihrer Konkurrenz. Dieses Bekenntnis nennen die G8-Führer internationale Zusammenarbeit. Oder Merkel, sie stellt ihren heimischen Gipfel unter das Motto: Wachstum und Verantwortung ist unser Leitmotiv. Also nochmal, mit der reihum ausgeteilten Anerkennung ihrer Berechtigung zur Mitgestaltung der Weltpolitik und der Weltwirtschaftspolitik leisten die G8-Staaten einen Beitrag zur Übersetzung ihrer Macht in Recht und Moral. Ihre Fähigkeit, andere zu zwingen, ihre Zuständigkeit für Ausbeutung und Gewalt überall auf dem Globus, verwandeln sie in ihre Verantwortung für den Globus und sein gedeihliches Vorankommen. Also die Methode, mit der sie ihre Konkurrenz austragen und versichern, dass sie sie weiterhin so austragen wollen, diese Methode ihrer Konkurrenz bringt gewissermaßen den Schein gemeinsamer Verantwortung mit sich. Wie sowas wie ein wohlmeinendes Direktorium der Welt, das die Weltläufe sorgsam beobachtet, betreut und eingreift. Also wohlgemerkt, das ist nicht der Zweck, warum diese Gipfel stattfinden, diese öffentliche Wirkung der Übersetzung von Macht und Verantwortung. Aber es ist ein sehr willkommener, gewissermaßen Kollateralnutzen. Und deswegen wird diese Übersetzung von Macht in Verantwortung auf dem Gipfel immer auch ein bisschen zelebriert. So quasi als die feierliche Krönung eines das ganze Jahr über laufenden Geschäfts der Diplomatie zwischen Konkurrenznationen. Also das ist mein Befund über diesen Laden, über die Sache G8, dass die Konkurrenz und die Methode der Konkurrenz, die sich untereinander machen, daherkommt wie ein wohlmeinendes Direktorium der Weltläufe. Dabei ist es in der Hauptsache die wechselweise Versicherung, dass und wie sie als konkurrierende Hauptmächte zueinander stehen beim Kampf um nationale Erträge des globalen Kapitalismus und beim Kampf um die Macht und Gewaltmittel, die in dieser Welt zählen, und auf die billige Übersetzung dessen in Verantwortung sollte man besser nicht hereinfallen. Gut, das ist mein Teil. Steht jetzt erstmal zur Diskussion.